Ich würde nochmal in den Heißluftballon gehen. Also das fand ich sehr, sehr cool, muss ich wirklich sagen.
Ich habe schon ungefähr 1000 Bilder gemacht, weil es so schön ist.
Das ist einfach toll. Das ist einfach toll.
Brachencast, der allererste, allerechte E-Book-Podcast. E-Book ist kurz für Industriebrachenumgestaltung. Ein Festival, bei dem für eine kurze Zeit verlassene Industrieanlagen zu kreativen Begegnungsorten aufblühen dürfen. Wir sind Ida und Katha und erkunden den Mikrokosmos Brache und was alles passieren muss, damit dort ein Urban Art Festival wie die E-Book überhaupt stattfinden kann. Na hallo und herzlich willkommen zurück zum Brachencast, dem Podcast des E-Book Festivals. Bisher haben wir uns ja mit der Geschichte des E-Book Festivals befasst, wie die Vorbereitungen laufen, wie die Kunst entsteht. Und jetzt sind wir endlich an dem Punkt angekommen, dass es um das E-Book Festival an sich geht, um den, wie hast du es genannt?
Den Showdown.
Den Showdown. Ida, worüber reden wir denn genau heute?
Über die Besuchswochenenden, wenn die E-Book ihre Tore öffnet und endlich der Öffentlichkeit preisgegeben wird, was wir hier so getrieben haben. Und darüber reden wir heute mit Anja. Und wenn du magst, kannst du dich kurz vorstellen.
Ja, hallo, ich bin Anja. Ich bin seit letztem Jahr richtig fester Bestandteil des E-Book-Teams und ich bin hier im Bereich Bildung und Vermittlung und bin ansonsten Soziologin und Erzieherin.
Wir haben ja am Anfang immer so ein kleines Spiel, was wir mit unseren Gästen spielen. Hast du uns da was Feines mitgebracht?
Ein Spiel, was wir spielen?
Mhm. Genau, zwei Wahrheiten, eine Lüge.
Ja, zwei Wahrheiten, eine Lüge. Ja, da habe ich auch was mitgebracht. Ist mir gar nicht so leicht gefallen, da was rauszusuchen aus den vielen verschiedenen Geschichten, die sich über die E-Book so erzählen lassen. Die eine Sache, die ich an der E-Book besonders schätze, ist, dass ich hier zu genug Schlaf komme. Ich kann hier ausschlafen. Es ist Ruhe am Platz. Ich kann einfach morgens so lange pennen, wie ich will oder auch abends so früh ins Bett gehen, wie ich möchte, einfach weil einem niemand Vorschriften macht, wann es hier zu arbeiten geht oder nicht. Ja, und dann gibt es noch eine Story, die ich auch sehr gerne mag. Wir waren mal auf einem E-Book-Gelände, das war in Reichenbach, glaube ich. Und das Gelände war so groß, dass wir dort eine Fahrradwerkstatt für das Team betrieben haben. Also nicht wir, sondern Bernd hat die betrieben und hat dort immer die Fahrräder der Teammitglieder repariert, die wir benutzt haben, um über dieses große, große Gelände zu fahren. Und eine dritte Sache, die ich an der E-Book richtig, richtig mag, ist so dieses Improvisieren, also aus dem, was wir hier finden, irgendwie was zu machen. Letztes Jahr in Riesa war es meine Aufgabe, Fallschutz an den Geländern anzubringen und wir haben eine Rolle so Karnickeldraht gekauft und haben dann aber entschieden, dass das irgendwie auch zu teuer ist, jetzt so viel Karnickeldraht zu kaufen. Und das war ja eine alte Getreidemühle und da gab es noch ganz viel Reste. Und dann haben wir Fallschutz, also Gitter, aus so großen Sieben gebaut, wo das Tierfutter früher gesiebt wurde. Genau. Mm. Also dieses Improvisieren, das mag ich auch sehr gerne.
Am Ende der Folge lösen wir dann auf, was davon jetzt nicht wahr war. Und dementsprechend vielleicht haben ja einige schon eine Vermutung, was die Lüge sein könnte.
Hm. Ja, definitiv.
Hier im Raum gibt es Vermutungen.
Ja. Wir wollen ja niemanden angucken.
Ja, dementsprechend würde ich sagen, starten wir direkt mal ins Thema.
Warte, ich habe noch eine Frage. Und zwar, du bist jetzt seit einem Jahr im Teambildung und Vermittlung. Was hast du vorher bei der E-Book gemacht, beziehungsweise wie bist du zu E-Book gekommen?
Das hätte ich jetzt auch gefragt.
Ach so.
Ja, schön, dass euch das interessiert. Eigentlich bin ich wirklich erst seit letztem Jahr so richtig Bestandteil des Teams. Ich kenne die E-Book auch noch gar nicht so lange. Mhm. 23 war die E-Book ja in Leipzig und da habe ich die E-Book auch erst kennengelernt, obwohl ich selber schon seit 20 Jahren in Leipzig lebe. Und letztes Jahr im Sommer war ich dann am Ende meiner Ausbildung. Ich habe nochmal eine Ausbildung gemacht und habe mich dann entschieden, mir einen freien Sommer zu gönnen, also jetzt nicht nach der Ausbildung gleich zu arbeiten, hatte also Zeit. Und habe mehr durch Zufall Antonias Aufruf in der Telegram-Gruppe gesehen, dass Support gebraucht wird. Ich habe das gelesen und ich dachte sofort, ja, das ist genau das, was ich machen will. Ich habe so ein handwerkliches Interesse, kann auch ein bisschen Maschinen und Sachen bedienen. Und so dieser Freiraum und dieses Ferienlager-Feeling, das ist schon auch voll meins. Und dann bin ich letztes Jahr im Sommer dazugestoßen und es hat mich sofort praktisch gecatcht und ich bin einfach nicht wieder gegangen.
Also das war quasi die E-Book-Telegram-Gruppe oder war das eine andere?
Nee, diese Sharing is Caring-Telegram-Gruppe, die es in Leipzig ja gibt. Genau, da hat Antonia das reingepostet und da habe ich das gesehen. Zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Okay, wenn du sagst, Maschinen liegen dir, was sind deine Top 3 E-Book-Werkzeuge, die du am meisten und am liebsten benutzt?
Also die Flex natürlich, Akkuschrauber. Und Kaffeemaschine.
Stimmt.
Oh ja, die darf man nicht vergessen.
Die ist ganz, ganz wichtig. Auch nicht lobend erwähnt in unserem Podcast.
Das stimmt.
Nochmal ein großes Shoutout an die Kaffeemaschine. Halte durch.
Ja. Und auch nochmal an die Küche, würde ich einfach mal so rausschicken.
Kann man nie.
Kaffeemaschine und Küche, die versorgen uns hier.
Jetzt können wir ins Thema reinstarten.
Ja, wir sind ja schon
voll drin.
Okay, wenn man jetzt sich das E-Book-Festival so anschaut, wie ist das denn so aufgebaut? Gibt es ein Programm oder kommt man einfach hin? Hat man wie läuft das denn hier so ab?
Genau, also es gibt natürlich die Kunst, also die Kunst an den Wänden und die installative Kunst, die während der Kreativphase hier entstanden ist. Aber wir haben auch noch andere Kunst, nämlich Musiker und Musikerinnen und DJs, Live-Musik. Wir haben eine Bühne, da findet Bühnenprogramm statt und es gibt auch noch Workshops. Letztes Wochenende hatten wir einen Cyanotypie-Workshop. Es gibt
Was ist das?
Cyanotypie ist ein Verfahren, was ich nicht genau erklären kann, aber es sieht ganz, ganz toll aus. Wir haben den nicht gemacht, sondern da kommen externe Menschen, die Workshops machen, auch die Siebdruckwerkstatt, die da ist. Also man kann auch an jedem Wochenende Textilienkleidung mit tollen Motiven bedrucken. Genau, musikalisches Rahmenprogramm. Morgen kommt ein Riesen-Highlight, da kommt Martha Cooper auf die E-Book. Martha Cooper ist die Street-Art-Fotografin und ist jetzt gerade in Chemnitz und wir freuen uns sehr, dass sie morgen bei uns hier auf der E-Book sein wird.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt.
Meinst du, das wird noch mal mehr BesucherInnen anziehen als jetzt letztes Wochenende?
Also ich weiß gar nicht, ob wir noch mehr BesucherInnen als letztes Wochenende verkraften können.
Wie viele waren denn letztes Wochenende?
Also wir hatten letztes Wochenende, wir haben ja Samstag und Sonntag nur geöffnet gehabt, der Freitag musste geschlossen bleiben und an dem Samstag und Sonntag hatten wir gemeinsam etwa 8000 Besuchende. Das ist mehr, als wir erwartet haben.
Das ist krass.
Wie viel habt ihr ungefähr erwartet?
Wir haben mit allen 3 Wochenenden so ungefähr 20.000 gerechnet. Wenn wir jetzt aber an 2 Tagen schon 8000 haben, dann werden wir das wohl überschreiten.
Definitiv. Wie war das in den letzten Jahren? Hast du da irgendwie so einen Überblick?
Ich glaube in Leipzig, 23, da waren es ja auch 3 Wochenenden. Da waren es auch an die 20.000. Ich glaube, deswegen haben wir uns auch daran so in etwa orientiert. Mhm. In Riesa letztes Jahr, da hatten wir 2 Wochenenden, aber auch 10.000 Besucher. Mhm. Ja.
Also variiert das immer so ein bisschen, wie viele Wochenenden?
Ja, klar. Ne? Also wenn man ein Wochenende länger auf hat, dann ist einfach mehr Zeit, dass noch mehr Besuchende kommen können. Dann passt es vielleicht bei dem einen oder anderen noch besser in den Zeitplan rein, genau.
Ja, vorher hatte auch überlegt, ob die 3 Wochenenden so die 20 Jahre Jubiläumsedition, dass es daher kommt, aber wenn es in Leipzig dann auch 3 Wochenenden auf war.
Genau, das gab es schon, schon immer mal, ja.
Aber wie seid ihr denn eigentlich dazu gekommen, dass die E-Book jetzt hier in Chemnitz stattfindet, dieses Jahr?
Also das hat auf jeden Fall was damit zu tun, dass Chemnitz dieses Jahr ja europäische Kulturhauptstadt ist. Das heißt, die Stadt ist auch auf uns zugekommen und hat das mit uns besprochen. Und viel mehr kann ich eigentlich zu dem Prozess gar nicht sagen, weil ich da nicht so drin stecke in diesen Entscheidungen, welche Sprache wir nehmen oder welche Sprache wir finden. Oft ist es ja auch ein Suchen. Ich weiß nur, dass es dieses Jahr ein bisschen aufwendigerer Prozess gewesen ist, eine passende Sprache zu finden, weil wir ja auch immer die Eigentümer und Eigentümerinnen kontaktieren müssen. Manchmal dauert das ein bisschen länger, manchmal geht das ein bisschen schneller. Dieses Jahr hat es wieder ein bisschen länger gedauert, bis alles abgesprochen war. Genau, ja, leider kann ich viel mehr dazu nicht sagen.
Mich würde interessieren, so ein kleines Gedankenexperiment oder so Visualisierung. Wenn du jetzt auf die E-Book gehen würdest als Gast, was würdest du zuerst angucken oder wie würdest du über das Gelände laufen?
Ich würde wahrscheinlich erstmal mir alles draußen angucken. Wahrscheinlich auch für den Versuch, mir einen Überblick zu verschaffen. Das ist nämlich ganz schön groß, das Gelände und unübersichtlich.
3 Gebäude.
Genau, 3 Gebäude, Außengelände. Ich würde wahrscheinlich erstmal außen rumlaufen und dann mir vermutlich mal den Lageplan auch angucken. Am Eingang hängt ja ein Lageplan und schauen, ob da ein Rundgang ist. Würde vielleicht gucken, ob ich dem Rundgang folgen kann.
Hm. Gibt es einen Rundgang, also so eine Empfehlung?
Genau, es gibt eine Empfehlung. Es hängen so Schilder rum mit der Bewegungsrichtung oder Rundgang eben mit einem Pfeil in in welche Richtung das gehen soll. Da kommt man dann auf jeden Fall auch an allen Werken vorbei, wenn man dem Rundgang folgt. Genau, aber ich glaube, dass ich mich wahrscheinlich unterwegs verlieren würde und dann sehr intuitiv mich treiben lassen würde mit den Menschen oder vielleicht manchmal auch vom Hunger dann.
Das heißt, es gibt auch Essensstände.
Ja, genau, es gibt auch Essensstände. Man kann sich hier lecker Langosch holen oder ukrainische Spezialitäten. Es gibt einen Bratwurststand, es gibt einen leckeren Kaffee- und Kuchenstand und Falafel und die Fleischerei ist auch da mit veganen Produkten.
Genau, die aus Leipzig.
Genau, aus Leipzig, ja. wenn ihr die kennt. Genau, und dann haben wir auch zwei Bars mit lecker Getränken. Also man kann sich hier auf jeden Fall schön den ganzen Tag aufhalten und das Programm genießen, die Ausstellung angucken und es sich gut gehen lassen.
Ja. Ich frage mich auch so ein bisschen, also es findet ja immer an den 3 Tagen statt. Als ihr das Programm erstellt habt, habt ihr inhaltlich geguckt, dass sich die Tage unterscheiden können? Zum Beispiel Samstag kommen wahrscheinlich mehr Leute, weil man länger bleiben kann, weil am nächsten Tag ist ja auch wieder frei. Habt ihr da so ein bisschen geguckt, zielgruppenmäßig, zeitmäßig, wann ihr was einbaut?
Auch dazu kann ich nichts sagen, weil das vom Booking-Team gemacht wird, beziehungsweise das Team-Rahmenprogramm. Ich glaube aber, dass sogar der Sonntag unser besucherstärkster Tag ist. Gar nicht der Samstag, sondern ich glaube, wenn ich jetzt richtig informiert bin, dass eher der Sonntag der Tag mit den meisten, mit den höchsten Besucherzahlen ist.
Wie war das letztes Wochenende? Waren da am Sonntag mehr Leute?
Ja, auf jeden Fall. Also am Sonntagmittag habe ich eine Zahl gehört, die hat in etwa fast der entsprochen, die wir am Samstag am ganzen Tag hatten.
Wow, ja. Krass. Man hat ja jetzt wieder raushören können, dass es diese ganzen verschiedenen Teams gibt. Während des Festivals, was für Aufgaben gibt es da, die im Team verteilt werden?
Also während des Festivals ist es so, wir haben gerade schon darüber gesprochen, die Küche, ne, ganz wichtig. Unser Küchen- und Versorgungsteam, dass wir einfach den ganzen Tag über gut versorgt werden.
Das ist dann nochmal extra genau, zu den Food.
Genau. Es gibt die Foodstände, die Essensstände, die für die Gäste, die das Festival besuchen, da sind. Und dann gibt es für das Team intern auch nochmal eine ganz tolle Küche und ein ganz tolles Küchenteam, die uns versorgen. Dann gibt es das Team, welches sich ums Rahmenprogramm kümmert, also die auch die KünstlerInnen, MusikerInnen, die dann da sind, betreut. Dann gibt es natürlich das Team, in dessen Raum wir uns jetzt gerade befinden und diesen Podcast aufnehmen, das E-Lab, also das Elektro-Office oder das Elektrolager. Mhm. Also auch diese elektronische Infrastruktur, das muss immer gut funktionieren, sonst ist es dunkel oder leise auf dem Festival.
Und das wollen wir nicht.
Das wollen wir nicht, ganz genau. Und dann gibt es natürlich die vielen Menschen, die den ganzen Tag an der Kasse sitzen und den Besucherstrom dort Eintrittstickets verkaufen und die Leute reinlassen und begrüßen, auch ganz wichtig. Und dann gibt es das Team, wo ich dazugehöre, Bildung und Vermittlung. Also wir bieten dann mehrmals am Tag, stündlich bieten wir jetzt an den Wochenenden ab um 11 bis 17 Uhr Führungen an, die kostenlos sind. Die gibt es in zweifacher Ausführung. Wir machen eine Kunstführung und dann gibt es auch noch eine Historienführung. Da wird sich also mehr auf die Geschichte des Hauses konzentriert. Und damit das Gelände überhaupt am Wochenende von der Öffentlichkeit besucht werden kann. Es ist ja eine Brache, die so ein paar doch noch Gefahrenstellen hat. Deswegen haben wir an vielen, vielen Stellen etwa 50 OrdnerInnen sitzen, die das hier auch ehrenamtlich machen, die zum Teil von der Kulturhauptstadt kommen, zum Teil von uns gefunden wurden, die hier jedes Wochenende sitzen oder stehen und vor allem eben aufpassen, dass nichts passiert oder wenn was passiert, die dann auch erste Hilfe leisten können oder organisieren können, dass irgendwie Hilfe kommt.
Ja, das muss ja auch mal erstmal koordiniert werden irgendwie.
Ja. Genau, ja, stimmt. Eine ganz wichtiges Team, ein ganz kleines Team ist unser Personalteam, was eigentlich aus 3 Leuten besteht und eine Person, Antonia, reißt das hier vor Ort richtig gut.
Ja, mit Antonia haben wir ja schon geredet.
Habt ihr schon gesprochen, genau, Antonia, das ganze Personal, also sowohl teamintern als auch mit den ganzen Helfies, die von außerhalb kommen, koordiniert, genau, das ist noch ganz, ganz, ganz wichtig, dass die Arbeit verteilt wird. Ja. Da gibt es auch noch das Team Produktion, die praktisch so einen Überblick darüber haben, wie das Gelände aussehen soll, was wohin gehört, was installiert werden muss oder nicht, genau.
Sind das dann so Leute vom Vorstand?
Nee, nicht unbedingt. Also der Vorstand ist gerade jetzt so organisiert, das haben wir auch dieses Jahr neu gemacht, dass praktisch aus jedem Team eine Person im Vorstand ist, damit praktisch jedes Team oder jede Arbeitsgruppe irgendwie im Vorstand repräsentiert wird, damit schnell Entscheidungen getroffen werden können, genau.
Gibt es auch sowas wie ein Awareness-Team oder so? Oder wendet man sich dann einfach an die OrdnerInnen, wenn irgendwas ist?
Genau, wir haben die OrdnerInnen hier, an die man sich wenden kann. Und wir haben auch so eine Sicherheitsfirma aus Leipzig da. Mhm. Sehr coole Menschen, die total offen sind, die man auch immer ansprechen kann. Egal, ob man jetzt nach dem Weg fragen möchte oder ob man ein Problem hat, dass es einem gerade nicht gut geht oder so, die haben wir auch noch hier. Mhm. Ein extra Awareness-Team haben wir nicht auf dem Gelände. Genau, mit den Ordnerpersonen und den Menschen vom Sicherheitsdienst fühlen wir uns eigentlich ganz gut aufgestellt. Einzelne Leute von uns sind aus anderen Kontexten awarenessmäßig geschult, aber wir haben kein extra Team dafür.
Okay. Nochmal zurück zu den Führungen. Also es gibt die historischen und die Kunstführungen. Was machst du dann eigentlich so?
Genau, also ich mache Kunstführungen am Wochenende und jetzt diese Woche gerade zwischen dem ersten und dem zweiten Festivalwochenende haben wir auch ein Angebot für Schulklassen. Wir haben also jetzt von Montag bis Freitag jeden Tag viele Schulklassen hier und machen mit denen spezielle Führungen und wenn sie möchten auch einen Workshop in einer bestimmten Drucktechnik. Da machen wir dieses Jahr Küchenlithografie. Das ist ganz spannend, kommen ganz, ganz tolle Arbeiten bei den SchülerInnen bei raus.
Wie muss man sich das vorstellen?
Genau, Lithografie ist ein Druckverfahren, eins der ersten Druckverfahren, um Abbildungen zu machen, war in der Medizin auch ganz wichtig, um medizinische Abbildungen in Lehrbüchern herstellen zu können.
Das passt ja super zum Gebäude.
Genau. Und eigentlich braucht man dafür einen Stein, einen Lithografiestein und eine Säure, die den Stein zu ätzen. Und Küchenlithografie deshalb, weil wir das mit Sachen machen, die jeder zu Hause hat, nämlich mit Alufolie statt Stein und mit Cola als ätzende Flüssigkeit.
Mm. Mm, lecker Cola.
Ist ein ganz spannendes Verfahren, ein bisschen Gematsche natürlich, aber bei den SchülerInnen kommen da ganz, ganz tolle Drucke bei raus. Besser als ich das hinbekommen habe.
Also mich würde natürlich voll interessieren, was da so bei rausgekommen ist. Aber die SchülerInnen nehmen das wahrscheinlich mit nach Hause dann.
Nein, also tatsächlich, wenn man eine Druckplatte herstellt, kann man die ja mehrfach benutzen und da mehrere Abzüge von abziehen. Und wir haben die Schulis gebeten, dass sie, wenn sie das möchten, dann dürfen sie gerne zwei Drucke von ihrer Druckplatte herstellen. Und dann dürfen sie uns, wenn sie möchten, einen hier lassen, die wir nämlich gerne ausstellen möchten. Aha. Unten im Markt, beziehungsweise neben dem Markt, wo der Workshop-Space ist. Da sollen
auch
die
wo
Schulis
der Merch-Stand ist?
Genau, da sollen die Schüli-Arbeiten auch ausgestellt werden und eine Arbeit dürfen sie mit nach Hause nehmen, also einen Druck dürfen sie mit nach Hause nehmen.
Cool. Ist dir da so eins besonders in Erinnerung geblieben?
Von den Motiven her jetzt nicht unbedingt. Die Gruppen bekommen von uns auf jeden Fall den Hinweis oder vielleicht auch ein bisschen die Aufforderung oder Einschränkung, dass sie bitte nichts drucken sollen, was es schon gibt. Also sie sollen jetzt nicht das Logo ihres Lieblingsfußballvereins da hinmalen auf die Druckplatte und dann drucken, sondern es soll ein eigener Entwurf sein, eine eigene Kreation. Mhm. Da sind wirklich tolle Sachen. Eine Popcorn-Tüte war ganz toll, da erinnere ich mich gerade dran. Ein Katzengesicht, auch so diese Grinsekatze von Alice im Wunderland habe ich heute gesehen. Autos, also ganz unterschiedliche Sachen. Blumen habe ich heute gesehen, also Blüten, Herzen mit Pfeil durch. Genau, also ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Und die funktionieren alle ganz wunderbar.
Toll. Muss ich auch mal ausprobieren. Ja. Die Küchenlithografie.
Das ist wirklich ein schönes Druckverfahren, um das zu Hause mal so machen zu können, ohne dass man einen Stein hat und irgendeine ätzende Flüssigkeit, mit der man sich die Finger kaputt macht.
Wenn du sagst Markt, ich glaube, vorhin hatten wir das schon mal angeschnitten, irgendwie auch mit so T-Shirts bedrucken. Aber was ist auf dem Markt genau los? Wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, wir haben im Keller hier dieses einen Gebäudes einen Markt eingerichtet. Dort verkaufen wir Werke der Artists, die jetzt hier auf der E-Book dieses Jahr auch ausgestellt haben. Also die Artists wurden gefragt, ob sie gerne Sachen haben, die sie verkaufen möchten, zum Beispiel eben Drucke von ihren Werken oder Kleidung auch. Wir haben ja auch Menschen hier, die mit Bekleidung, die bedrucken zum Beispiel. Oder wir haben auch Tassen hier, die wir alle gemeinsam im Team gestaltet haben mit einem Künstlerduo. Und diese Sachen werden eben im Markt unten verkauft. Und neben der Marktfläche ist die Siebdruckwerkstatt. Da kann man eben dann auch die Textilien, also es sind T-Shirts überwiegend oder Beutel. Man kann auch eigene Dinge, die man mitbringt, mit den Motiven, die OSW vorbereitet hat, bedrucken.
OSW?
Das ist die offene Druckwerkstatt, die diesen Siebdruckwerkstatt jetzt hier während der drei Wochenenden durchführen.
Okay, also sind das die Workshops, die werden dann von externen Leuten gemacht, meistens in der Regel?
Genau, an den öffentlichen Wochenenden werden die Workshops von so Initiativen oder Crews, die das eben auch auf anderen Festivals machen, durchgeführt. Und jetzt während der Bildungswoche, dieser Küchenlithografie-Workshop, den wir mit den Schulklassen machen, da haben wir auch tolle Unterstützung von einem Künstler, der auch hier auf der E-Book dieses Jahr und auch schon in den Jahren davor ausgestellt hat, von Chief. Der hat uns da seine Unterstützung angeboten und hat jetzt eigentlich die ganze Woche diesen Workshop gemanagt und selbstständig durchgeführt, ist jetzt selber Profi in dem Druckverfahren, weiß jetzt ganz genau, was man machen muss und was man besser nicht macht, damit es funktioniert. Genau, hat die Schülis da jetzt die ganze Woche durch den Workshop geleitet.
Krass, das wussten wir gar nicht. Hat er gar nicht erzählt.
Ja, genau. Ja, habe ich jetzt hier Geheimnisse verraten.
Nein, also wir wissen, dass er auch Teil des Teams Bildung und Vermittlung ist, aber das war mir jetzt neu tatsächlich.
Genau.
Aber richtig cool.
Ja,
richtig
sehr, sehr cool. Schön.
Aber du hast das ja, das ist ja nicht das erste Mal, dass du Führungen machst. Wie geht ihr denn da vor, wenn ihr euch drauf vorbereitet und wie gestaltet ihr eure Route? Wie läuft denn so eine Führung bei euch ab?
Also genau, ist eine gute Frage. Was erzählen wir den Gästen eigentlich über die Werke? Wo haben wir unsere Informationen her? Wir haben Ende Juli und Anfang August so 14 Tage ungefähr gehabt, Kreativwochen. Und während dieser Zeit kommen alle Artists auf den Platz. Wir haben das dieses Jahr zweigeteilt, eine Woche, zweite Woche, und gestalten hier ihre Werke. Das ist eine ganz, ganz tolle Zeit. Das ist eigentlich wie so ein großes Ferienlager für Erwachsene. Und während dieser Zeit sind wir vom Bildungs- und Vermittlungsteam eben auch am Platz und laufen jeden Tag eine große Runde oder auch mehrere Runden und schauen, was sich so bei den Werken, bei den Artists getan hat, und unterhalten uns praktisch einfach mit denen, stellen den Fragen zu ihrer Kunst, zu ihrer Vita, warum sie gerade dieses oder jenes gestalten hier, wie sie sich darauf vorbereitet haben, eben alles, was wir denken, was interessante Informationen sein könnten für die Gäste, und dann notieren wir uns das. Sieht immer ganz wichtig aus, wenn wir hier mit unseren Klemmbrettern über den Platz gelaufen sind, so super offiziell, und dann legen wir eine Datei an und dann haben wir uns das jetzt ausgedruckt. Diesmal ist ein richtig Buch. Es sind ja über 70 Artists, die jetzt dieses Jahr hier auf der E-Book gestaltet haben. Ich muss aber sagen, dass so nach 3 Führungen kann man das eigentlich auswendig. Mhm. Wir haben alle auch natürlich so, sind ja mehrere Leute und jeder hat so ein bisschen seine Lieblingswerke, über die er ein bisschen besser oder ein bisschen weniger sprechen kann. Und es geht ziemlich schnell, dass ich mir gut einprägen kann, auch durch die Gespräche. Es ist kein Buch, was ich auswendig lerne, was neu für mich ist, sondern die Informationen, die da drin stehen. Die habe ich ja alle von den Artists bekommen, genau. Und dann ist es so, dass wir eben zu jeder vollen Stunde eine Führung haben. Das bieten wir an einem Treffpunkt an. Mhm. Und dann sammeln wir da die Leute und dann sind das meistens sehr, sehr große Gruppen.
Oha.
Genau.
Und da kann man einfach hinkommen oder muss man sich vorher anmelden?
Genau, man muss sich gar nicht anmelden. Man kann einfach zu den Führungen hinkommen. Mhm. Die sind kostenlos, im Eintrittspreis praktisch enthalten. Und dann bewegen wir uns mit der Gruppe durch die Ausstellung und gehen eben auf wenige Werke leider auch nur ein. Die Führung dauert 90 Minuten und in der Zeit sprechen wir vielleicht über 20%, 25% maximal.
Variiert das dann von Führung zu Führung, auf welche ihr eingeht? Ja,
ja, weil genau bei den Führungen das immer mal eben eine andere Person von uns macht. Ja. Dann variiert das auch so ein bisschen, worauf man eingeht. Eigentlich haben wir so ein bisschen drüber gesprochen. Also wir haben ja diesen Rundgang und eigentlich war das so die Idee, dass wir natürlich über alle Werke sprechen, die entlang des Rundgangs sind. Wir haben aber sehr schnell festgestellt, dass das nicht möglich ist. Das würde die 90 Minuten einfach sprengen. Und an manchen Stellen im Gebäude ist es auch so eng, dass es sich gar nicht anbietet, mit einer Gruppe da stehen zu bleiben, um das zu besprechen, um die Werke zu besprechen, weil ja auch noch Besuchende dabei sind, die nicht zur Gruppe gehören, die Führung nicht machen, also die einfach frei, selbstständig durchs Gebäude laufen, und dann wird es an manchen Stellen wirklich eng. Deswegen laufen wir da vorbei und fassen dann manche Werke zusammen. Genau.
Kommen dann manchmal so Fragen von den Leuten, die Führung mitmachen?
So häufig gestellte Fragen gibt es da
oder
welche?
Besonders interessant?
Ja, es gibt auf jeden Fall sehr häufig gestellte Fragen, und zwar gar nicht so sehr zu den Werken, weil das ja sehr individuell ist, wofür man sich, was man gut findet, wofür man sich interessiert. Aber viele Fragen kommen dazu, wie wir diese Sprache gefunden haben. Und eigentlich die Frage, die ich am meisten höre bis jetzt oder die ich am meisten gehört habe, ist, wie finanzieren wir dieses Festival? Also wie bezahlen wir das? Das sind natürlich die Eintrittsgelder, und wir kriegen eine Kulturförderung von der Kulturstiftung des Freistaats Sachsen und auch noch von kleineren Einrichtungen, die irgendwie Kulturförderung machen. Das sind so die zwei häufigsten Fragen, die gestellt werden.
Sieht man auch manchmal Kinder während der regulären Führungen an den Besuchswochenenden?
Ja, Kinder sind auf jeden Fall total viel auf dem Platz. Also wir sind ein sehr familienfreundliches Festival. Wir haben an verschiedenen Orten Sand liegen und man kann ja auf jeden Fall mit Kindern herkommen. Man kann auch mit dem Kinderwagen herkommen. Wir sind die inklusivste, dieses Jahr ist die inklusivste E-Book, die wir hier hatten. Wir haben
so einen Fahrstuhl.
Genau, wir haben einen Außenfahrstuhl installiert für Menschen, die im Rollstuhl sitzen oder eben für Kinderwägen oder Menschen, die einfach nicht so gut Treppen steigen können. Wir haben dieses Jahr auch Rampen für Menschen, die im Rollstuhl sitzen, sodass man fast alles, alle Ebenen erreichen kann, leider immer noch nicht alle. Und wir haben auch für Menschen, die vielleicht nicht so gut lesen können, Erklärungen, Erklärtexte zu den Werken hinter QR-Codes, die wir auf Deutsch, auf Englisch und in Hörfassung haben dieses Jahr. Das haben wir auch zum ersten Mal. Ja, wir werden immer inklusiver. Cool. Genau, es macht Spaß, uns in diese Richtung zu entwickeln und mehr Menschen den Zugang zu diesem Festival ermöglichen zu können.
Und basieren diese Anpassungen und Änderungen dann auf Feedback, was ihr konkret kriegt von Besuchenden? Oder ist es dann einfach so was im Teammeeting entsteht?
Das ist eine gute Frage. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir vielleicht das ein oder andere Mal schon Feedback bekommen haben von Personen, die eben nicht gut zu Fuß sind oder im Rollstuhl sitzen, die sagen, okay, schade, dass ich jetzt dieses oder jenes nicht besuchen kann. Letztes Jahr in Riesa hatten wir auch schon so ein bisschen, dass Menschen im Rollstuhl eben verschiedene, aber wenige Ebenen besuchen konnten und das ist vielleicht auch so ein bisschen einfach die Erfahrung, ne? Wir nehmen das dann wahr und sehen das und das ist auch so ein Anspruch an uns selber. Mhm. Wir denken, okay, wir wollen dieses Jahr einfach noch mehr machen und noch mehr Menschen den Zugang gewähren. Ja.
Soll sich dann die E-Book auch in eine Richtung entwickeln, dass es noch größer werden soll? Weil das war tatsächlich, als wir mit BesucherInnen geredet haben, kam auch das Feedback, dass sich manche Gedanken machen, wenn es zu groß wird.
Mhm. Im Moment ist so ein Punkt erreicht, wo man aufpassen muss, dass es nicht entgleitet. Also wo man sich vielleicht da wieder fokussiert auf kleinere Locations. Also es waren ja Riesendinger in Leipzig oder in Reichenbach, dieses Ausbesserungswerk und so weiter, wo man wirklich einen ganzen Tag zubringen konnte. Und ja, ich war sehr überrascht. Ich bin auch ein Fan von den Begehungen hier in Chemnitz und das war dieses Jahr auch unglaublich professionell und ich hoffe, das eine tut dem anderen nichts. Also man sollte ja schon gucken, dass ein Niveau bleibt, nicht über die Quantität, sondern wirklich auch ein Niveau. Bisher kann ich nichts sagen, aber es ist halt so ein Instinkt.
Also ich glaube nicht, dass die E-Book größer werden wird oder größer werden kann. Also so wie wir die E-Book machen, es sind ja alles Ehrenamtliche im Team, die das neben ihrem normalen Lohn, neben ihrer normalen Lohnarbeit irgendwie noch machen. Deswegen so wie wir als Team aufgestellt sind und ich glaube auch so wie wir alle die E-Book verstehen, soll das kein mega großes Event werden. Wir haben ja dieses Jahr auch schon gemerkt wieder, dass wir an unsere Grenzen stoßen. Wir konnten am Freitag nicht öffnen, weil doch eben das ein oder andere noch nicht fertig war, plus Kommunikationsprobleme. Und ich denke, wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir noch größer wachsen würden. Es wird auf jeden Fall von Ehrenamtlichen organisiert, das Festival, also von denen, die im Team, im Verein, im Kernteam sind, die sind ehrenamtlich, aber auch die ganz, ganz vielen ehrenamtlichen Helfer, die aus Chemnitz und aus der Region jetzt dieses Jahr dazugekommen sind, ohne die es auf jeden Fall auch überhaupt nicht funktionieren würde.
Ja, kann man eigentlich auch gar nicht oft genug erwähnen, ja. So dass die Dankbarkeit, die man dann dafür spürt.
Ist auch schön, dass die Menschen, in deren Stadt das Festival dieses Jahr stattfindet, eben in Chemnitz, dass sich Chemnitzer und Chemnitzerinnen selbst irgendwie angesprochen fühlen und hierher kommen und mitmachen und engagiert sind und irgendwie so eine Verbindung auch zu dem Projekt aufbauen. Das ist toll, dass das auch in allen Orten, wo die E-Book stattfindet, so funktioniert.
Ich habe mich jetzt gerade noch mal gefragt, weil wir ja gerade über Ehrenamtliche geredet haben, Teambildung und Vermittlung. Was sind das eigentlich für Menschen, die Führungen machen? Also dich haben wir ja jetzt gerade kennengelernt, aber Basti ja auch.
Mhm. Wen gibt es da denn noch?
Also wie kommt das zustande? Kann ich einfach so sagen, hey, nächstes Jahr hätte ich Bock, eine Führung zu machen, könnte ich theoretisch einfach zu euch kommen und dann sagen so, hey, ich würde gern mitmachen?
Oder wie ist das? Genau, ihr seht mich nicken. genau so funktioniert das. Ich bin ja letztes Jahr zum Beispiel auch dazugekommen für die letzte Aufbauwoche, weil da Support gebraucht wurde und ich eben Handwerk auch kann. Und dann kam irgendwann die Information, wir sind schlecht aufgestellt im Bildungs- und Vermittlungsteam, weil Menschen krank geworden sind. Und wenn man sich das zutraut, so bin ich dahin gekommen. Also so habe ich gesagt, hey, klar, also ich bin ja auch Pädagogin und ich habe 20 Jahre Workshop-Erfahrung, das traue ich mir auf jeden Fall zu, vor Menschen zu reden, auch wenn Kunst jetzt nicht das ist, was ich bisher vermittelt habe. Und genauso könntest du auf jeden Fall auch sagen. Und so hat das ja Chief letztes Jahr auch gemacht. Der hat dann gesagt, hey, ich habe Bock darauf und auch Erfahrungen mit Jugendgruppen. Ich glaube, es schadet nicht, wenn man so ein bisschen Erfahrung hat mit Jugendgruppen oder mit Kindergruppen, irgendwie vielleicht schon mal so eine Ferienfreizeit oder sowas betreut hat, also nicht so ganz so ein Neuling ist. Aber auch Menschen, die das ganz neu machen, sind hier auf jeden Fall willkommen und wir finden Arbeit, um uns zu unterstützen.
Okay, also ist das jetzt nicht unbedingt ein Bewerbungsprozess?
Nee, das ist kein Bewerbungsprozess. Ist kein Ausbildungsberuf oder so bei uns. Also es ist bei der ganzen E-Book so, man braucht keinen Zettel, wo drauf steht, dass man kann, was man kann.
Okay.
Genau.
Wenn du so eine Führung machst, worüber redest du da am liebsten?
Das konnte ich jetzt vor allem diese Woche während diesen Schüli-Führungen, weil ich da eben viele Führungen gemacht habe, konnte ich das für mich selber auch sehr gut spüren, über welche Werke ich eigentlich am liebsten rede. Und eins davon sind die zwei Werke von Jan Tau und Zone von der Freizeitgruppe Gestaltung aus Klauchau. Die sind ja eigentlich zu dritt. Isas Werk ist ein bisschen an einem anderen Ort. Auch darüber spreche ich gerne. Das ist ein Werk, was den Konflikt in Gaza, den Gazakrieg und die vielen, vielen Toten, die dieser Krieg produziert hat, thematisiert. Und ich rede sehr gerne darüber, weil ich es mag, zu sehen, was mit den Menschen in der Ausstellung passiert, wenn wir in dieser Installation stehen bleiben und so ein bisschen innehalten auch. Ich mache das dann auch immer sehr langsam und ein bisschen ruhiger. Genau, das ist ein Werk, über das ich sehr gerne rede.
Magst du kurz beschreiben, was man da sehen kann? Also, weil ich habe gerade noch kein Bild vor Augen. Mhm.
Genau, da sind Wäscheleinen gespannt und auf der Wäscheleine hängt Kleidung. Und diese Wäscheleinen werden immer dichter. Die Wäscheleinen werden auch immer dichter behangen. Und auf der Kleidung sind Zahlen drauf gedruckt, aufsteigende Zahlen, und zwar diese Todeszahlen, hohe Zahlen, 30.000, 35.000, 47.000. Und das soll eben die vielen Toten, die dieser Krieg schon gefordert hat, symbolisieren, aber auch darauf aufmerksam machen, wie wir in der westlichen Kultur und auch in einem Europa, wo seit über 50 Jahren Frieden ist, wo wir wachsen, aufwachsen und leben, wie wir keinen Bezug dazu haben und wie wir das ausblenden. Auch solche Begriffe wie humanitäre Zone und sowas, die eigentlich total verwischen und verwaschen, was dort eigentlich stattfindet, dass dort Tod und Leid stattfindet. Und dann gibt es noch von Zone, das ist die zweite Person, daneben. Zone hat 35 leere Leichensäcke drapiert, um auch genau darauf aufmerksam zu machen, wie wir das nicht wahrnehmen. Also wie wir sehr gut darin sind, diese emotionale Seite auszublenden und uns vielleicht auch nur darüber aufzuregen, wie viele Menschen nach Deutschland gekommen sind, die vor kriegerischen Konflikten flüchten mussten. Und man sieht sehr schön, wie wir das ausblenden daran, dass sehr, sehr viele Besuchende, sowohl am Wochenende als auch jetzt Schulklassen, über diese 35 ausgebreiteten Leichensäcke drüber laufen. Da sind ganz, ganz viele Fußabdrücke drauf. Und es zeigt sehr schön genau das, was Zone eigentlich zeigen wollte, dass wir es nicht wahrnehmen wollen, dass wir gut darin sind, das zu verdrängen.
Die sind ja sehr flach, das ist ja in der großen Halle im Gebäude 1, ich glaube 1b, oder?
Ja, genau. Ja.
Als ich das erste Mal dort vorbeigelaufen bin, habe ich mich auch gefragt, was das zu bedeuten hat. Ich habe das zuerst gar nicht verstanden, dann hat mir das jemand erzählt und dann war ich so, ach krass.
Ja, auch weil, ich habe in meinem Leben jetzt in dieser Ausstellung zum ersten Mal Leichensäcke gesehen. Ich habe noch keine Leichensäcke gesehen, ich weiß nicht, wie es euch geht.
Das sind echte Leichensäcke.
Das sind Leichensäcke. Also es geht, glaube ich, vielleicht auch, wenn es keine echten Leichensäcke sind. Man kann es ja trotzdem wahrnehmen, ne? Da liegt was. Und es liegt total. Dort vor allem, es liegt da ja auch symmetrisch, ne, angeordnet. Also es liegt da, man sieht schon, dass es dort nicht zufällig ist. Mhm. Aber es stimmt natürlich, ne? Es ist sehr flach. Ich glaube trotzdem, dass in Kulturen, wo Tod oder auch Krieg eine größere Rolle spielt, dass die Menschen an den Anblick von Leichensäcken gewöhnt sind und die deshalb wahrnehmen würden. Und wir nehmen sie nicht wahr, weil wir das gar nicht in unserer Realität haben.
Spannend. Könnte man aber, glaube ich, auch anders denken, dass, wenn man es eben nicht gewohnt ist, dass man besonders hinguckt.
Mhm. Ja.
Allerdings muss man erstmal wissen, dass es sich um einen Leichensack handelt. Das stimmt natürlich.
Ja, das war auch, als wir mit den BesucherInnen geredet haben, kam da auch oft das Feedback, dass den Leuten aufgefallen ist, dass diese Gaza-Thematik präsent war hier.
Genau.
Gab es ja auch in anderen Ecken.
Was mir natürlich aufgefallen ist, sind die Arbeiten zum Thema Gaza. Ist, glaube ich, in der aktuellen Zeit auch verständlich, dass man sich auch künstlerisch damit auseinandersetzt.
Der Krieg in Gaza wird an mehreren Stellen und von mehreren Artists thematisiert, genau, ja. da hat es vielen Künstlerinnen und Künstlern auf der Seele gebrannt, sich jetzt dazu zu äußern. Ja, ist immer schwierig, von diesem Thema weiterzukommen. So geht es mir in der Ausstellung auch. Deswegen rede ich dann immer noch über das dritte Werk von Isa. Das ist die dritte Person von der Freizeitgruppe. Ja. Die hat ein Humusessen auf einem Trümmerhaufen installiert. Das ist eine Etage oben drüber. So ein kleiner Raum.
Fotografiert.
Genau, so ein kleiner Raum mit einem Trümmerhaufen. Da hat sie Isa einen Tisch draufgestellt, ein weißes Tischtuch mit vier Stühlen und vier Tellern und hat Humus darauf drapiert. Das steht auch an der Wand. Und Humus ist ja sowohl in hebräischer als auch in arabischer Sprache das Wort für Kichererbse und das ist auch für beide Nationen das Nationalgericht. Und Isas Blick ist so ein bisschen zuversichtlicher in die Zukunft.
Vielleicht würde ich jetzt noch drauf eingehen, dass ja auch andere Dinge thematisiert werden, andere politische Themen oder auch persönliche Themen. Ich muss da direkt an Bernd denken, weil Clemens hat da ja, ich habe es tatsächlich selber noch gar nicht gesehen, aber du hattest es gesehen, oder?
Ja. Ja, das ist ein relativ enger, schlichter Raum mit grauem Beton an den Wänden und man sieht, wenn man reinkommt, ein Porträt von Bernd
in
schwarzen Outlines. Und in der Ecke, ganz klein, steht Bernd, die Geburtszeit habe ich jetzt leider nicht auf dem Schirm.
Ich auch nicht.
Bis 2025 und eine Kerze.
Genau, so ein Grablicht flackert da noch. Genau, ja. Bernd ist eine Person, die, damals war ich noch nicht bei der E-Book. Die E-Book hat ja schon mal in Chemnitz stattgefunden. Nicht hier an dem Ort, sondern an einem anderen Ort. Und Bernd war zu dem Zeitpunkt wohnungslos und hat praktisch in der Brache, die damals von der E-Book bespielt wurde, gelebt. Und er wurde Teammitglied. Er hat sich dann für die E-Book engagiert. Also in dem Jahr, wo die E-Book praktisch in dem Ort stattgefunden hat, wo er gelebt hat. Und auch darüber hinaus in den Folgejahren war Bernd dann Teammitglied und hat sich engagiert im Team. Und er ist jetzt verstorben. Diese Brache wurde abgerissen dieses Jahr. Und zur Erinnerung an Bernd hat eben ein Künstler, Clemens, hat dieses Porträt gestaltet in dem kleinen Raum jetzt dieses Jahr. Und dieses Grablicht soll eben daran erinnern, dass es Menschen gibt, die wohnungslos sind und auch, dass diese Brachen, die wir bespielen, dass die eigentlich nie unbewohnt sind.
Und auch dann irgendwie Potenzial haben, auch Wohnungsraum darbieten zu können, würde
genau,
man da
das,
investieren.
Genau, ja, gerade das Thema fehlender Wohnraum, das wurde auch von einer Künstlerin thematisiert von Idlis, die hat dieses Bleiglasfenster gemacht. Da steht ja auch so Hashtag Verantwortung, Leerstand. Was ist die Verantwortung der Eigentümer, diese Gebäude so lange leer stehen zu lassen? Hier steckt ja eine Menge grauer Energie drin. Also hier wurden ja schon ganz, ganz viele Ressourcen, um dieses Gebäude hinzustellen, investiert sozusagen. Und hier ist Energie drin, die ja schon aufgewendet wurde, um dieses Gebäude hier hinzustellen. Und wie sinnvoll ist es, dann nochmal Energie aufzuwenden, um zum Beispiel ein Gebäude daneben zu stellen?
Ja, da kamen auch viele sage ich jetzt so dahin, einige haben das auch thematisiert, als wir O-Töne aufgenommen haben. Ja. Die Frage eben, was passiert mit dem Gebäude, wenn die E-Book weg ist?
Also wie geht's weiter, weil das eine der schönsten Locations in Chemnitz ist, besser als anderen Hotspots, da kann man was draus machen. Und solche Orte ziehen die Jugend an, ziehen eigentlich viele Leute an, also definitiv.
Was du gerade erzählt hast, bietet eigentlich auch den perfekten Ausblick auf das, was wir dann nächste Folge bequatschen, klären, was auch immer, untersuchen möchten. Mit dem Institut für Graue Energie?
Ja, interessant, das ist spannend. Ich kann dazu auch nichts sagen. Wir wissen nämlich gar nichts darüber. Es gibt zwei verschiedene Eigentümer gerade. Und also ich weiß nichts und ich glaube auch im Team, im Verein, wir wissen eigentlich nicht, was anschließend mit den Gebäuden passieren soll.
Ja, deswegen, also das ist für uns auch total die Frage, die E-Book aufwirft und mit dem Finger drauf zeigt irgendwie.
Ja. Wenn man einen Schritt zurückgeht, ich meine, hier war ja auch was drinne. Viele BesucherInnen haben sich auch drauf gefreut, die hier schon mal gearbeitet haben, hier auch wieder reingehen zu können.
Also eine emotionale Ebene.
Genau, eine emotionale Ebene.
Die Verbindung mit der eigenen Vergangenheit.
Genau, da gab es auch eine BesucherIn, ich glaube Krankenschwester, ehemalige Krankenschwester hier, die meinte, dass sie immer, wenn sie hier vorbeigefahren ist, tat ihr das in der Seele weh zu sehen, wie
das verfällt.
Ja, genau, wie das Gebäude, wo sie früher gearbeitet hat, zu einer Ruine wird und jetzt, man konnte ja nicht auf das Gelände gehen und jetzt durch die E-Book hatte sie nochmal die Möglichkeit, sich das Ganze anzugucken. Da hatten wir auch mit einer anderen, ich glaube, ehemalige Zahnärztin hier, hatte uns dann gesagt, ja, auf dieser Etage, da war HNO-Arzt etc. Mhm. Und da hinten konnte man nicht durch und jetzt kann sie da durchlaufen.
Fast wie so eine kleine persönliche historische Führung.
Die man genau.
Schön. Mich interessiert es einfach, weil ich vor vielen, vielen Jahren hier gearbeitet habe und mir das Bauwerk heute mal anschauen möchte. Natürlich täuscht das, was man kennt und was draus gemacht worden ist. Es waren ja relativ kleine Zimmer, damals große Zimmer für viele Patienten, ne? Und heute ohne Wände alles im Großen ist schon super.
Ich habe hier früher meine Ausbildung als Krankenschwester gemacht und deshalb wollte ich unbedingt hier hin. Überhaupt, dass man das Krankenhaus noch mal besuchen kann, das hat mich sehr gefreut. Wenn wir hier nach Chemnitz gefahren sind und ich habe gesehen, was das für eine Ruine geworden ist, das hat mir immer richtig wehgetan in der Seele. Und deshalb wollte ich das unbedingt noch mal sehen.
Ja, das war, fand ich irgendwie sehr ergreifend, das zu hören,
ja,
was
viele
für einen emotionalen Wert das für manche hat hier. Ja.
Also in jeder Führung, die ich bis jetzt gegeben habe, an dem Wochenende am letzten, war mindestens eine Person dabei, die zu mir gekommen ist und mir eine persönliche Geschichte erzählt hat. Mhm. Sei es, dass die Person hier gearbeitet hat, aber viel, viel mehr eigentlich, dass die Person hier Patient oder Patientin gewesen ist. Und die Geschichten sind nicht so schön, die da erzählt werden, ehrlich gesagt.
Oh,
so, ja, also am Sonntag hat mir eine ältere Frau erzählt, dass sie 1974 hier zur Mandel-OP war und 1974 war das mit der Anästhesie alles noch nicht so doll. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob man da vielleicht überhaupt gar nicht so richtig betäubt wurde beim Mandeln rausnehmen, keine Ahnung. Sie hat jedenfalls gesagt, das war keine schöne Erfahrung. Dann hat auch noch eine Person mir erzählt, auch eine Frau, deren Mann hier gearbeitet hat, als Arzt vielleicht oder als Pfleger, und der hat wohl erzählt, dass schon, also noch während des laufenden Betriebs sind hier mal die Ratten über den Hof gelaufen. Mhm. Also es war irgendwie auch als Krankenhaus nicht so optimal zu nutzen, auch wegen der Räumlichkeiten. Ne? Die Räumlichkeiten geben ja eigentlich für ein Krankenhaus das gar nicht so her.
Mhm. Ursprünglich war es ja eine Autowerkstatt dann.
Ja, davor,
genau,
oder?
Also ganz
Werkstatt, Fabrik.
Genau, ganz am Anfang waren es die Presto-Werke, da wurden Fahrräder und motorisierte Fahrräder hergestellt und dann war es Auto-Union, so ein Zusammenschluss von Horch, Audi, DKW und Wanderer. Genau, und da wurden Autos, Motoren vor allem hier produziert und dann nach dem Zweiten Weltkrieg war es eben Krankenhaus bis 1997.
Ist das aber eigentlich so ein Ding generell bei der E-Book, dass Menschen dann auf euch zukommen und so eine persönliche Geschichte damit verbinden? Oder ist das hier nochmal anders, weil es ein Krankenhaus war?
Nee, eigentlich nicht. Nee, das passiert schon eigentlich bei fast allen Brachen, genau. Es gibt immer Leute, die dann, die da irgendwie eine persönliche Verbindung dazu haben und die dann kommen und uns Geschichten erzählen. Also letztes Jahr in Riesa gab es auch Personen, die eben erzählt haben, sie haben dann noch hier gearbeitet, als zwei so eine Tiermühle, also Tierfuttermühle, genau. Und in, ich weiß gar nicht, was das Gelände in Leipzig damals gewesen ist, aber
Bahn.
Genau, stimmt, das war dieses Bahnausbesserungswerk, ja, auf jeden Fall. Es gibt immer Menschen, die dann kommen und die so persönliche Geschichten erzählen können.
Ja, schön. Ich befürchte, wir neigen uns jetzt leider schon langsam dem Ende. Ich würde sagen, wir widmen uns dem Rätselraten.
Ja.
Vielleicht haben ja manche gut. Schon eine Vermutung. Ich glaube, wenn hier Helfies zuhören oder Leute, die schon intern unterwegs waren, die können sich's vielleicht schon denken.
Ja, ich
was würdest du sagen?
Wollt ihr raten?
Innerlich so gelacht. Also ich wusste es sofort. So, genug Schlaf. Ja, klar.
Genau. Das ist natürlich die Lüge.
Aber wobei, du meintest ja, dass einem nicht vorgeschrieben wird, wann man aufzustehen hat. Das stimmt ja schon, oder?
Genau, genau. Also die Begründung war natürlich keine Lüge. Ich habe versucht, das ist ja sehr, also die Lüge ist mir am schwersten gefallen. und natürlich, genau, es wird einem hier nicht vorgeschrieben, wann man arbeitet. Viele Leute arbeiten nachts. Also hier sind so viele Menschen am Platz, die alle eben ihren eigenen Rhythmus haben. Aber nee, ausreichend Schlaf, das kriegt hier, glaube ich, keiner. Dafür ist einfach zu viel los.
Und man möchte auch nichts verpassen.
Genau, man möchte nichts verpassen. Es sind so viele interessante Menschen hier, mit denen ich mich unterhalten möchte und Zeit verbringen möchte. Und dann gibt es ja so arbeitsmäßig, also vom Team jetzt auch immer noch so ein bisschen was zu tun, was man machen muss. Ja, genau, genug Schlaf bekomme ich auf jeden Fall nicht.
Ist auf jeden Fall eine sehr intensive Zeit. Aber ich glaube, das hat man wahrscheinlich in den anderen Folgen auch ein bisschen raushören können, weil Christine meinte ja auch, in ihren Anfangszeiten hat sie ja auch sehr viel sich mit Energy Drinks durchgearbeitet. Ja.
Ja.
Und ich glaube, Basti meinte auch in der letzten Folge, dass er in Reichenbach oder so auch abends gemalt hat, nachts. aus einer anderen Motivation.
Ja, stimmt.
Wenn man für ein Projekt brennt, dann schlägt man sich ja gerne die Nächte um die Ohren.
Ja, genau. Da passieren auch manchmal ganz unverhoffte Effekte beim Nachtsarbeiten. Mhm. Yves Gallard, die Arbeit kennt ihr, genau. Ja. Er hat ja,
jetzt müssen wir es aber kurz beschreiben für die
Okay, Zuhörer. Also Yves Gallard hat eine Wand gestaltet und neben der Wand sind praktisch Fenster, die von uns mit so Pressspanplatte geschlossen waren, damit niemand rausfällt. Und er hat diese, hat so Cutouts, also er hat diese Pressspanplatte mitbemalt, in sein Werk praktisch integriert und hat aber Formen aus dem Holz ausgeschnitten, sodass man praktisch kleine Fensterchen hat zum Rausgucken. Und das hat zwei, also einen Effekt gehabt mit zwei Farben. Yves arbeitet mit den Farben des Regenbogens, aber er arbeitet dabei mit einer Farbe nicht. Das hat er bis jetzt nicht gemacht und das ist grün. Und er arbeitet auch nicht mit Schwarz.
Ja.
Und jetzt hat er da in diesen Spanplatten, die in den Fenstern sind, diese Cutouts gemacht. Und er hat auch nachts gearbeitet. Und da hat er zum ersten Mal Schwarz, weil es ja draußen dunkel war, hat er zum ersten Mal Schwarz in seiner Arbeit gesehen und fand das für sich selbst total spannend. Und tagsüber eben mit Helligkeit hat er zum ersten Mal durch die Bäume, die im Hintergrund sind, grün gesehen. Und das finde ich so spannende Effekte, was passiert. Einerseits durchs Nachtsarbeiten, aber andererseits auch einfach so der Prozess, der entsteht. Und dann passieren ja unverhoffte Dinge. Das ist hier, glaube ich, auch den Großteil der Artists so gegangen, dass auf jeden Fall ein Prozess war, dass einige mit einer Idee gekommen sind, die sich dann doch nicht so umsetzen ließ, die dann irgendwie verändert werden musste.
Die typischen Ivo-kreativen Lösungsfindungen.
Ja, genau. Improvisation und Zuversicht und Geduld.
Und einfach, dass man mit dem Flow geht.
Der Flow, genau, ja, der Flow.
Mit dem Strom.
Passt zum Elektrolabor.
Stimmt.
Wo wir sitzen.
Ja. Okay, ja.
Vielen Dank. Anja,
vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat richtig Spaß gemacht.
Danke euch. Mir hat es auch Spaß gemacht.
Also in der nächsten Folge haben wir ja schon angeteased, worum es gehen wird.
Ich werde es jetzt nicht nochmal wiederholen. Wer das nochmal hören möchte, gerne zurückspulen. Aber ich denke, was wir vorhaben, ist klar.
Ja.
Und ich freue mich schon sehr darauf. Ja, es bleibt spannend.
Ja, haut rein.